und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Vielleicht spürst du auch, so wie wir heute oft arbeiten, fühlt es sich einfach nicht richtig an. Zu viel Druck, zu wenig Sinn und die Frage, geht das nicht auch anders? Genau darum geht es heute. Mein Gast ist Jan Schniermund, Autor des Buches Regenerative Wirtschaft, und er zeigt auf inspirierende und ganz praktische Weise, wie Arbeit sich verändern kann, hin zu mehr Sinn, Wirkung und echter Verbundenheit. Wir sprechen über neue Wirtschaftsformen, Vorbilder und die Frage, was kann ich selbst tun, auch wenn ich vielleicht nicht ganz oben mitentscheide. Es ist eine Folge für alle, die wieder Hoffnung und Lust auf Arbeit spüren wollen und sich auf den Weg machen wollen. Also viel Freude beim Zuhören. Deine Janike. Jan, ich freue mich, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen und würde gerne einsteigen mit meiner typischen Startfrage. Was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung und ist das für dich überhaupt ein Thema?
Ja, hallo Janike, vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Ja, was bedeutet für mich berufliche Erfüllung? Ne? Das ist ja erstmal so eine Frage, Erfüllung, gibt es da eine Trennung zwischen beruflich und privat oder so? Das ist für mich schon mal ganz schwierig, weil ich mich als ganzer Mensch sehe und da gar nicht so eine Trennung mache zwischen, ich gehe jetzt hier auf die Arbeit und mache da Dinge und bin da erfüllt und dann bin ich privat irgendwie anders erfüllt. Also was natürlich so eine Standardantwort ist, was viele ja sagen, ist, okay, es geht um Sinn. Sinnhaft zu arbeiten. Ich versuche es vielleicht einfach mal an einem Beispiel. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 3,5 und ich möchte, wenn sie mal 20 ist und mir die Frage stellt, hey Papa, was hast du eigentlich damals gemacht, als man noch was hätte machen können mit der Welt und mit der Klimakrise? Was hast du da eigentlich gemacht? Da hätte ich gerne eine Antwort. Und insofern ist berufliche Erfüllung für mich, wenn ich das Gefühl habe, in dieser Hinsicht wirksam zu sein. Also wenn ich Dinge tun kann, von denen ich überzeugt bin, dass sie dazu beitragen, eine bessere Welt zu bauen, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich da auch ein bisschen wirksam bin, also das Gefühl von Selbstwirksamkeit, gleichzeitig ja, ist das im Idealfall verbunden mit einem Gefühl von, ja, gut aufgehoben sein in dem Team, in dem man zum Beispiel arbeitet, in dem Unternehmen, in dem man arbeitet, in den Gruppen, dass man da gesehen wird, dass ich da gesehen werde, dass wir eine Verbindung untereinander haben mit den Menschen, die dort arbeiten, und dass es einfach, ja, Spaß macht, jeden Morgen irgendwo hinzugehen oder sich in welche Teams Calls einzuloggen. Ja, das ist vielleicht berufliche Erfüllung.
Ich vermute, dass du das auch ganz stark im Thema regenerative Wirtschaft findest, weil du hast dich damit sehr stark beschäftigt und auch ein Buch dazu geschrieben. Wie bist du dahin gekommen, dich so intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, also vielleicht zu dem ersten Teil der Frage. Ich glaube, dass tatsächlich dieser Gedanke, der hinter regenerativen Wirtschaften steht und hinter dem gesamten Begriff regenerativ, dass das in der Tat dazu beiträgt, dass eine Kultur in einem Unternehmen so ist, wie ich sie vielleicht gerade beschrieben habe, dass man sich eben gesehen fühlt. Und wie bin ich da hingekommen? Ich war schon immer so ein bisschen nachhaltig. Ich habe schon, schon immer gedacht, na komm, wir trennen mal den Müll ordentlich. Und auch dann, als es dann irgendwann ging, habe ich viel Bio gekauft, ne, als ich noch Student war und wenig Geld hatte. Da hatte ich das Mantra, 10% Bio geht immer, ne, kann jeder. So. Und das hat sich so ein bisschen gesteigert. Aber ich habe eine Zeit lang gedacht, naja, irgendwann kommen dann die E-Autos und dann hat sich das dann auch erledigt. Ne? Das war so in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren. Da hat man ja auch noch nicht so viel mitgekriegt von der Klimakrise. Da war ja auch noch eigentlich alles in Ordnung. Das war irgendwo da in der Zukunft. Und das hat sich ja in den letzten Jahren massiv geändert. Und ich hatte ein Erlebnis während dieser letzten Dürrejahre. Da bin ich im August durch den Wald gelaufen und da fielen dann die Blätter von den Bäumen. Und da dachte ich, okay, wenn meine Tochter 20 ist, ist das dann noch da, dieser Wald? Und mein Gedanke war wahrscheinlich nicht. Und das hat für mich schon so einen Ausschlag gegeben, dass ich da irgendwas ändern muss und dass ich da auch mehr zu beitragen will. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, auf LinkedIn den Begriff regeneratives Wirtschaften zum ersten Mal gelesen. Und da dachte ich, okay, das ist spannend. Das hat genau einen Nerv getroffen bei mir, weil ich ja auch dachte, okay, dieses nachhaltig, das ist halt, bedeutet alles und nichts. Das ist so ein schwammiger Begriff geworden. Kann man irgendwie nichts mit anfangen. Und in diesem ersten Kontakt war dann schon gleich die, ja, wurde das so eingeordnet, regeneratives Mähen geht darüber hinaus. Es ist nicht nur weniger schädlich, sondern es geht eben darum, irgendwie die Dinge auch wieder zu reparieren, das System neu aufzustellen. Und dann habe ich an diesem einen Tag, wo ich das gesehen habe, habe ich einen Themenabend gemacht. Das sind so Dinge, die mache ich manchmal. Wenn ich irgendwas total spannend finde, dann setze ich mich abends auf die Couch mit meinem Rechner und lade das mal in Google rein und guck mal, was so kommt. Und da bin ich eingetaucht in regenerative Wirtschaft und seitdem bin ich dabei. Und ich bin davon überzeugt, dass regeneratives Wirtschaften, dass das die Antwort ist, dass wir in der Zukunft eine andere Wirtschaft haben müssen und auch haben werden oder eben gar keine mehr. Deswegen bin ich da sozusagen optimistisch, dass es klappt. Und ja, bin seitdem mit diesem Thema unterwegs und versuche, mit Menschen darüber zu sprechen, sie auch davon ja, zu überzeugen. Und das ist nicht ganz leicht. Da gibt's dann so Momente, wenn du dann mit Unternehmen redest. Ne? Ich bin ja auch als Berater unterwegs in verschiedenen Kontexten. Dann sagt man ja, regenerative Wirtschaft, Geschäftsmodelle, die positiv wirken auf den Planeten, die das den Nachhaltigkeitsgedanken wirklich zu Ende denken, dann sagen die immer, ja, ja, genau, Herr Schmiermann, absolut, die Dinge richtig machen. Da sind sie bei uns richtig, weil so machen wir das auch. Wir machen die Dinge richtig und dieses Regenerative, das machen wir. Aber nicht jetzt. Kommen Sie doch nächstes Jahr um die Zeit nochmal vorbei. Weil jetzt haben wir nämlich gerade irgendwie was anderes zu tun. Jetzt müssen wir irgendwie gerade uns mit der CSRD auseinandersetzen, mit Berichterstattung. Wir haben, weiß ich nicht, die Märkte spielen verrückt, die Inflation und der Fachkräftemangel und überhaupt gucken Sie mal einen Schreibtisch. Also jetzt gerade nicht, aber war nett, mit Ihnen gesprochen zu haben. Und vielleicht, es ist ja auch so weit weg, ne? Also wir haben ja noch Zeit und es ist aber alles überhaupt nicht anschlussfähig. So, und mit diesen Gesprächen und dieser Frustration, die damit auch einhergeht, wollte ich mich nicht abfinden. Und weil ich ja auch durch das Eintauchen in dieses Thema gemerkt habe, es ist ja gar nicht so weit weg. Es geht ja. Es ist ja vorhanden. Es gibt ja Unternehmen und Menschen, die das schon machen, die in diese Richtung gehen. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen über Beispiele funktionieren, über positive Beispiele, die sehen Dinge und sagen, ach, das geht. Ach, so macht ihr das. Wie, ihr verdient damit sogar Geld. Da will ich mehr wissen. Will ich auch machen. Ja, so. Und dann habe ich meinen Hintergrund als Innovationscoach, der ich auch bin, genommen und habe mich gefragt, wie kann man das machen? Und da gibt es so eine kleine Mini-Methode, die wird oft angewendet oder kommt aus dem Design-Sprint raus. Das ist ja so ein Google Design-Sprint, so ein Format, was vor ein paar Jahren mal richtig hip war, wo man innerhalb von 5 Tagen irgendwie was Neues entwickelt, ein Geschäftsmodell oder ein Produkt oder sonst was. Und das beginnt oft mit einer kleinen Übung, die heißt Lightning Demos. Da zieht man einfach los und sucht mal nach Inspiration. Und das habe ich gemacht. Ich bin einfach losgelaufen, habe einen LinkedIn-Post abgesetzt, nachdem klar war, ich kann dieses Buch schreiben. Ich schreibe ein Buch. Und regenerative Wirtschaft. Und ich will da die Pioniere kennenlernen, die das schon machen. Wo könnte ich denn mal hin? Und dann haben Leute darauf reagiert. Und da bin ich losgelaufen, habe so ein bisschen geguckt, links und rechts am Wegesrand. Ja, und habe Beispiele gefunden.
Total schön. Kennst du schon meinen wöchentlichen Newsletter 3 Minuten für deine Karriere? Jeden Montag verschicke ich zum Start in die Woche einen Impuls, eine Fragestellung, die dich beruflich voranbringt. Lesbar in maximal 3 Minuten. Wenn du dich der Community von mittlerweile über 4000 Menschen anschließen möchtest, die sich jeden Montag in aller Kürze zum Start in die Woche mit dem Thema berufliche Erfüllung auseinandersetzen, dann melde dich sehr gerne an auf meiner Webseite unter janikestoer.com/newsletter. Den Link findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und nächste Woche schon die erste Fragestellung für dich reflektierst. Jetzt geht's zurück zur Folge. Viel Freude dabei, dein Janike.
Ich kann das auch mit meiner eigenen Geschichte verbinden. Ich habe ja mal 30 Jobs in einem Jahr ausprobiert und die Idee stammt aus einem Buch von einer Belgierin, die das gemacht hat. Und ich habe gedacht, wenn die das kann, dann kann ich das auch machen. Und da braucht es auch dieses Beispiel, auch wenn ich Menschen begleite, berufliche Erfüllung zu finden. Und sie sagen so, ja, ich habe die und die Idee, aber ich glaube, das geht nicht, weil, und es wird nicht funktionieren, sage ich, okay, aber guck erstmal, ob es nicht vielleicht doch gehen könnte oder wie es funktionieren könnte. Und schick sie dann los zu recherchieren, sich zu vernetzen, um das eine Beispiel zu finden, das sie dann als Anhaltspunkt nehmen können. Und das ist auch ein Grund, warum ich dich in den Podcast eingeladen habe. Ich habe den Eindruck, dass ganz viele Menschen sich danach sehen, anders zu arbeiten, einen Impact zu haben, keinen Schaden anzurichten, was Gutes zu tun und enttäuscht sind davon, wie es läuft, vielleicht auch ein bisschen hoffnungslos sind. Aber es gibt Beispiele und ich freue mich total darauf, dass du uns vielleicht gleich mal von ein paar berichten kannst, die zeigen, es geht.
Ja, genau, weil du gerade sagst, ja, aber das geht nicht, weil das ist so, der Gegenentwurf ist ja, ja genau, und damit das Wirklichkeit wird, sollten wir und könnten wir und ja genau und guck mal, der macht das schon so und so und da könnten wir Inspiration finden. Und es geht nicht, weil das ist so ein, das blockiert total. Ne? Da gibt's dieses lustige Spiel, mach mal irgendwie, stell eine Aufgabe und lass die Leute Reihe um mal sagen, ja, aber das geht nicht, weil. Und dann ist man sofort blockiert und wenn man eben sagt, ja, ja genau, und, dann hat man hinterher ganz viele Lösungen. Ja, und was du sagst, ne, diese Frustration, die kriege ich tatsächlich auch mit. Also auch in Gesprächen mit Menschen, die ja die Nachhaltigkeitsmanagement machen in Unternehmen. Ne? Das sind ja ganz oft Menschen, die da auch mit einem Idealismus reingehen, die sagen, okay, ich will hier was verändern, ich will mich für das Thema einsetzen. Und dann füllen sie halt Tabellen aus und müssen irgendwie Daten ranbringen und sich mit den Abteilungen rumschlagen, die dann diese Daten nicht haben oder rausrücken wollen und andere Themen haben. Und es ist so ein Job, der gar nicht wirklich Impact erzeugt in vielen Fällen. Genau. Und an solche Menschen und auch an die ja, UnternehmerInnen, die in solchen Unternehmen sitzen, Konzerne sind immer ein bisschen schwieriger, ne? Aber in so im Mittelstand oder in Familienunternehmen ist es leichter, richtet sich dann eben auch das Buch, weil das eben an Beispielen zeigt, wo man ansetzen kann, dass dieses regenerative Denken, dieses über weniger schädlich sein hinaus zu gehen, dass das sehr anschlussfähig ist und dass man eben nicht von heute auf morgen alles komplett ändern muss. Und deswegen habe ich in dem Buch ganz viele Beispiele aus unterschiedlichen Kategorien auch zusammengesucht. Ne? Also ist zum Beispiel, ist der Vitel drin, ne? Also der Nico Tucher. Vitel ist ein ja, regenerativ wirtschaftender Mobilfunkanbieter, glaubt man kaum, ne? Gegründet aus dem Purpose heraus, die Welt besser machen zu wollen. Und im Falle von Nico jetzt speziell, also er ist einer der Gründer, aus Liebe zum Leben heraus das zu tun. Und dann haben die sich als studierte Physiker gefragt, wie können wir das denn machen? Wie können wir denn einen positiven Impact auf unseren Planeten? Ich meine, ist ja klar, da kommt man natürlich sofort auf Mobilfunk. Das ist ja das Erste, was auf der Hand liegt. Also liegt es halt überhaupt nicht. Also für jemand wie mich überhaupt nicht. Ne? Aber die haben gesagt, naja, das ist ein großer Markt, das ist ein großer Hebel und da können wir Dinge verändern. Und dann haben die sich diese Branche ausgesucht und haben in dieser Branche ein Unternehmen aufgesetzt, was letztendlich netto mehr positiven Impact leistet als negativen. Also der CO2-Fußabdruck zum Beispiel, der erzeugt wird in dem Unternehmen durch die Nutzung der Kunden von den Mobilfunkleistungen, der wird sozusagen mit regenerativer Energie ausgeglichen und übertroffen. Also Vitel hilft dabei, die erneuerbaren Energien auszubauen, sodass letztendlich durch dieses Unternehmen mehr erneuerbare Energie ins System reinfließt, als an nicht erneuerbare Energie verbraucht wird. Und das ist nur ein Beispiel, was die machen. Die machen noch ganz viele andere Sachen, die sind im Verantwortungseigentum und auch die Unternehmenskultur ist da anders aufgestellt, sagen wir mal. Das ist so ein Beispiel, die sind halt Role Models, ne? Die sind schon ganz weit und dennoch haben die es aus einem Startup heraus, aus einem Purpose heraus geschafft, das so aufzubauen und ein Unternehmen aufzubauen, was eben auch funktioniert. Also da werden ja auch Gehälter gezahlt, ne? Und das ist mir ganz wichtig, das zu zeigen, dass man eben auch wirtschaften kann und dass das nicht auf Spendenbasis funktionieren muss, sondern dass das eben auch im Rahmen von Wirtschaft geht. Dann gibt's andere, Startups, die ich auch porträtiere, oder kleine Unternehmen, zum Beispiel der Sven Urselmann, der mit Urselmann Interieur ein Inneneinrichtungsunternehmen hat. Das hat er Anfang der 20er Jahre dann umgestellt auf Cradle to Cradle, also auf die perfekten natürlichen und biologischen Kreisläufe, ne, der bei Cradle to Cradle, diesem Konzept. Das kann man so zusammenfassen. Müll ist ein Designfehler. Ja, also es geht darum, die Dinge ohne Müll zu machen. Und der hat zum Beispiel, nachdem ihm das klar wurde, dass das so nicht weitergehen kann, da hat er gesagt, okay, ich will jetzt wissen, wie es anders geht, hat sich hingesetzt, hat gegoogelt und hat dann irgendwann, kam er auf das Cradle-to-Cradle-Konzept, hat dann ein Video gefunden von dem Michael Braungart, der das ja mit erfunden hat, und hat dann für sich gesagt, okay, das ist es. Und dann hat er weiter gegoogelt und hat die Cradle-to-Cradle-NGOs gefunden und ist bei der lokalen Gruppe in Düsseldorf Mitglied geworden und hat sich dann mit den Menschen dort ausgetauscht. Und plötzlich hatte er Leute um sich herum, die nicht gesagt haben, ach du, mit dem nachhaltig und ich weiß nicht und deine Kundschaft, sondern die eben nicht gesagt haben, ja, aber das geht nicht, komm mal, weil, sondern ja genau, und dann, damit das läuft, musst du oder kannst du, und ist dadurch dann auch gestärkt worden und hat dann weiter, ja, sich die Dinge selbst beigebracht. Er sagt zum Beispiel, dass YouTube die beste Schule ist oder die größte Schule, die es auf der Welt gibt. Und so hat er einfach gemacht. Ja, der ist einfach losgelaufen, hat gemacht, hat viel gelernt über die Jahre. Und er hat noch einen Satz gesagt, der mich auch sehr beeindruckt hat, als ich ihn gefragt habe, ja, was ist denn jetzt mit deinen alten Kunden und so? Und wie hast du denn neue Kunden bekommen, die das, diese, deinen zirkulären Ansatz da kaufen wollen? Und da hat er gesagt, weißt du, Jan, wenn du mit irgendwas konsequent rausgehst, dann kommen auch genau die Leute, die genau das haben wollen. Tada, so war's. Ja? Und das, finde ich, ist ein sehr mutmachendes Beispiel, was so kleine Unternehmen angeht, aber auch größere. Ne? Ist in einem Buch auch den Reinhard Schneider drin, der ist der Inhaber einer Firma, die heißt Werner und Merz, die kennt vielleicht keiner. Aber viele kennen die Marke Frosch. Und der Reinhard Schneider hat Anfang der 2000er dieses Unternehmen übernommen. Das ist ein Familienunternehmen, gehört ihm. Und hat Haltung gezeigt damals. Der war damals in der Situation, dass er ein Management hatte, was irgendwie alles so quasi von den Großen lernen, ne? Ist so seine Formulierung. Das wollte das Management. Und dann, er wollte aber den eben nachhaltigen Ansatz haben. Ja, gab es also da schon Schwierigkeiten. Und dann kam zu einem Termin mit der Bank, hat die Bank unangekündigt ein Verkaufsexposé dabei gehabt und hat dann so Sachen gesagt, na ja, sie sind da in der dreifachen Sandwich-Position, ne? Die großen Zulieferer aus der Chemieindustrie, riesige Konzerne, ihre Abnehmer, Schlecker, die großen Einzelhandelsketten, die Konkurrenz, Procter, ne? Verkaufen sie ihren Laden, haben sie ausgesagt bis ans Ende ihres Lebens. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Und heute ist es ein Unternehmen, was den zum Beispiel größten Anteil an Recyclingbeton in seinen Gebäuden in Rheinland-Pfalz hat. Sein Verwaltungsgebäude ist energiepositiv. Er hat unfassbar viele Cradle-to-Cradle-Zertifikate. Ja? Und er setzt sich einfach ein mit Haltung über viele, viele Jahre und hat immer wieder Entscheidungen getroffen, hat sich auf den Weg begeben und hat die Dinge längerfristig verändert. Der hat nicht von heute auf morgen alles anders gemacht. Aber er ist kontinuierlich dabei geblieben. Und das geht eben durch Haltung. Ich kann jetzt noch den Rest des Podcasts weiter Beispiele aufzählen.
Nee, also eigentlich schön, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich noch so viele Fragen. Und davon möchte ich gerne die nächste stellen. Weil ja nicht jeder vielleicht ein Unternehmen gründen möchte und auch nicht jeder in der Position ist, ein Unternehmen zu leiten. Was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn man nicht an der Unternehmensspitze setzt, sich für solche Veränderungen einzusetzen? Wo kann man da starten? Kann man überhaupt was machen?
Ja, auf jeden Fall kann man was machen. Das ist jetzt nicht in meinem Buch drin, aber ich kenne ein paar Menschen, die in Green Teams arbeiten. Und Green Teams gibt es halt oft in Konzernen, gibt es aber auch im Mittelstand. Das sind Grassroot-Bewegungen innerhalb von Unternehmen und die kann man gründen. Die kann man einfach gründen und dann, klar, muss man irgendwie vorgesetzt überzeugen, dass man das darf. Ich habe selber eine Zeit lang bei einem Energieversorger gearbeitet, bei einem Grünen, bei Primo. Also da gibt es Green Team, das habe ich nicht gegründet, aber das ist eben auch da bottom-up entstanden, ist auf fruchtbaren Boden gefallen, sagen wir mal so. Ich weiß, dass es das bei Vodafone gibt, das gibt es bei der Telekom. Also es gibt große Konzerne, in denen diese Grassroot-Bewegungen existieren. Und die existieren eben, weil sie, wie der Name ja schon sagt, von unten gegründet wurden, weil Menschen das gemacht haben. Und eine Möglichkeit, sowas auch zu starten, ganz pragmatisch ist, man macht einfach mal The Week. Das ist, ich weiß nicht, ob du dieses Format kennst, das ist von Lalou und seiner Frau, ne? Also der Mensch mit den Reinventing Organizations. Und der hat ein, ja, quasi digitales Online-Format ins Leben gerufen vor, weiß ich nicht, ist jetzt 2 Jahre her ungefähr, theweek.oo, glaube ich. Kann ich den Link gerne nochmal schicken. Und letztendlich ist das ein, das sind 3 Sitzungen, die man macht in der Gruppe, die man auch selber facilitieren kann. Und im Prinzip guckt man 3 Videos und spricht darüber und durchläuft dabei das U von der Theorie U von Otto Scharmer. Und das endet dann in einem wenig überraschend aktivierenden Teil, in dem man sich überlegt, wie man selber was machen kann. Und das Gründen von Green Teams ist da eine Möglichkeit, die man da bekommt. Gibt auch noch viele andere. Und in The Week gibt es auch schöne Beispiele von Menschen, die auch sowas gemacht haben. Und die zeigen, was möglich ist.
An alle, die zuhören und sich vielleicht jetzt ein bisschen abgehängt fühlen, ich werde alles verlinken, alle Theorien, alle Autoren, alle Methoden. Könnt ihr im Nachhinein in den Shownotes nachlesen. Also keine Sorge, ihr werdet nichts verpassen. Ich würde von dir, Jan, gerne nochmal wissen, was sich verändert, wenn Kooperation, Verbundenheit, Sinn, Verantwortung im Mittelpunkt des Arbeitens plötzlich stehen, statt Kontrolle, Gewinn und Effizienz. Was verändert sich dann?
Ganz viel verändert sich dadurch. Also ich bin Teil eines Inkubatorprogramms, wo es darum geht, Unternehmen dabei zu unterstützen, regenerativer zu wirtschaften. Und wir sind da in unserem Team natürlich entsprechend aufgestellt. Wir arbeiten soziokratisch und wir sehen uns gegenseitig mit den Dingen, die wir mitbringen, wie wir sind, mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren großen und kleinen Wehwehchen, mit unseren Motivationen, mit unseren Stärken und Schwächen. Und das gibt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ne? Aber das ist das Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit, die man hat, von einem Urvertrauen, auch in der Organisation mal Dinge teilen zu können, die man sonst vielleicht ja nicht teilt, ne? Indem man einfach sagt, ich habe ein Thema, schlecht geschlafen, Probleme mit der Familie, ich bin hier irgendwie nicht anwesend, außer körperlich. Und wir hatten auch eine Situation, wo im Check-in dann klar wurde, okay, heute hat irgendwie jeder ein Päckchen zu tragen. Und darauf haben wir dann Rücksicht genommen, ne? Und aus solchen Meetings oder aus sowas gehe ich persönlich gestärkt raus, ja, mit dem Gefühl, alles klar, hier bin ich irgendwie sehr gut aufgehoben und hier darf ich sein. Und das führt auch dazu, dass richtig viel Power entsteht im Unternehmen. Also was wir in dieser Gruppe auch schaffen in sehr kurzer Zeit, das ist schon außergewöhnlich, finde ich, ja, weil eben so ein Aufeinanderachten ist, weil wir gar nicht so viele Prozesse brauchen, weil es bei uns kein, wir machen was und das wird irgendwie freigegeben. Was gibt's nicht, ne? Sondern wir vertrauen uns und dann trifft man sich und wartet drauf, dass jemand anders was mitgebracht hat und vielleicht hat er nichts mitgebracht. Ist nicht schlimm. Es gibt bestimmt Gründe dafür oder es gibt immer Gründe dafür und dann lösen wir das, indem wir es einfach dann gemeinsam angehen und machen. Da ist also auch kein Blaming und ist einfach schön.
Was braucht es, um zu so einer Arbeitsweise zu kommen? Weil ich stelle mir vor, oder das ist auch, was ich hin und wieder höre, dass wenn es demokratisch wird in Unternehmen, dass manchmal auch es zum Stillstand kommt, also dass man sich verhakt, nicht vorankommt. Also welche Fähigkeiten und Kompetenzen, welche Haltung vielleicht auch braucht es, damit das gelingt?
Ich glaube, es braucht vor allem die Haltung. Das ist eine ganz schwere Frage, ne? Also wenn das so einfach wäre, dann wäre es ja überall so. Und es ist ja nun mal nicht überall so. Also es ist eben einfacher, wenn die Organisation vielleicht auch von ihrer Gründung her schon dieses, ja, komisches Wort Mindset oder diese Haltung dann auch mitbringt, dass in der Organisation auch entsprechend rekrutiert wird. Das braucht es sicherlich. Es braucht aber auch, und das ist ähnlich wie beim regenerativen Wirtschaften, man muss es ja auch erstmal kennen. Und das ist ja bei vielen so, die kennen das gar nicht. Also Unternehmen haben von regenerativen Wirtschaften noch nichts gehört. Selbst in meinem Buch sind Beispiele drin von Menschen, die wussten gar nicht, was das ist, bevor ich mit ihnen darüber gesprochen habe. Und so ist es, glaube ich, auch beim, ja, in der Organisation. Wer weiß schon, was Soziokratie ist, ne? Manche denken, da tanzt man seinen Namen oder so, dabei ist es eine total strukturierte Organisationsform auch, ja. Und das ist, glaube ich, ein Thema oder eine Herausforderung, diese Möglichkeiten zu schaffen, ja, vielleicht aus dem Unternehmen selbst heraus, aus einem inneren Kreis heraus. In einem anderen Kontext haben wir uns zum Beispiel mit ein paar Kolleginnen Otto Schama angeguckt. Wir haben zusammen einen Online-Kurs für die Theorie U am MIT, den kann man machen, den haben wir gemeinsam gemacht mit unserer Gruppe und haben dann Dinge gemacht, die für uns sonst ganz ungewöhnlich waren. Also wir haben dann, das nennt sich dann Presencing-Theater, ne? Man stellt sich dann da plötzlich in den Raum und macht quasi über eine Körperhaltung seine Blockade deutlich. Ja, das sind ja schon Dinge, da musst du erstmal, sowas musst du erstmal hinkriegen in einem Unternehmen. Aber in so einem kleinen Kreis ging das dann. Und wenn das dann kann man da jemanden dazu holen, ne? Und ja, kann man sicherlich nicht von heute auf morgen machen, aber man kann da halt diese Samen setzen und positive Beispiele zeigen. Guck mal, hier geht. Oder die Leute mal mitnehmen, auf ein Barcamp vielleicht, ne, wo ja auch oft so eine ähnliche Stimmung herrscht.
Ja, total spannend. Ich habe mich auch viel mit diesen Themen auseinandergesetzt und merke immer wieder, dass es so mich einerseits reinzieht und ich auch vieles mache und andererseits auch echt noch so denke, so, oh, da müsste ich da irgendwie Theater spielen oder so, voll Respekt und ist mir das nicht zu viel oder so. Also ich glaube, da braucht es einfach mehr Umgang einfach damit und mehr Selbstverständlichkeit und deswegen finde ich schön, dass wir darüber reden. Ich habe noch eine Frage oder zwei letzte Fragen. Eines ist, was mich viel beschäftigt, wie können wir Veränderung erzielen? Kann es wirklich über das individuelle Handeln gehen oder braucht es da systemische Veränderungen? Also wie siehst du das Zusammenspiel der beiden?
Ja, du sagst es ja schon, ne? Das ist ein Zusammenspiel. Also das ist eine schwierige Frage. Wo sollen die systemischen Veränderungen herkommen, wenn sie nicht irgendwie durch Menschen angestoßen werden oder durch andere Dinge? Das ist ganz schwierig. Also ich glaube, dass ich bin keiner, der irgendwie die Verantwortung auf Einzelne ablehnt. Ja, also auch von wegen Rettung des Planeten und so, da ist jetzt jeder für sich verantwortlich und wir großen Konzerne und die Politik, wir müssen nichts machen, wenn nur jeder unserer Konsumenten, wenn die anders kaufen würden, würden wir auch andere Produkte machen und sowas. Ne? Also dieses Wegschieben von Verantwortung. Ich glaube, man kann einen Systemwandel schaffen, indem man zeigt, was möglich ist, vielleicht, ne, Zukunftsbilder, einen gemeinsamen Wandel auch erzeugt, ne? Also man kann ja über solche Methodiken wie Future Thinking zum Beispiel Szenarien entwickeln. Ne? Es gibt ein wunderschönes Buch, das heißt Zukunftsbilder 2045 von Reinventing Society, wo Städte gezeichnet werden mit Texten und mit Bildern, wie sie denn 2045 aussehen könnten, wenn wir bestimmte Dinge tun. Ja, also solche, so einen Sog zu erzeugen von Beispielen, wie etwas sein könnte. Und wenn man das noch selbst entwickelt, also wenn man sich noch selber vorstellt, wie wünschen wir uns denn unsere Zukunft und die mal prototypisch, modellhaft in Szenarien, in Bildern, in Videos mal darstellt, um etwas zu haben, worauf man zulebt, dann kann man Veränderung bewirken. Und wenn das wiederum andere sehen, dann entsteht vielleicht irgendwann so ein Kipppunkt. Ja? Also ich glaube, das braucht man schon. Man muss auf dieser Wippe die Menschen, die bereit sind, rüberziehen und ihnen die Hand reichen. Und dann kriegt man irgendwann über diese kritische Masse auch eine Veränderung im System hin. Natürlich braucht man Lobbyismus, ne, über Verbandsarbeit, Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft zum Beispiel, das ist einer davon, die sich damit auch beschäftigen und Dinge verändern. Und innerhalb von Unternehmen glaube ich auch, dass es über diese, ja, positiven Beispiele geht. Es gibt ein Buch, The Loop Approach von The Dive, wo das ja quasi auch beschrieben ist, wie aus solchen kleinen Kreisen immer größere Veränderungen im Unternehmen stattfinden. Jetzt das nächste von dem, der Stellar Approach funktioniert in meiner Wahrnehmung auch bisschen ähnlich, ne? Und da geht es eben um die regenerativen Unternehmen, ja, wie man das gestalten kann. Ja, also was kann man auch machen, ne? Ganz muss ein Buch kaufen und dann das machen, was da drin steht.
Zum Abschluss, Wenn du den Hörerinnen und Hörern nur eine Frage mitgeben dürftest, und ich kann vorwegnehmen, du darfst es, die sie sich stellen sollten, um beruflich erfüllter zu arbeiten und auch den entsprechenden Impact zu haben. Welche wäre das?
Ja, stell dir die Frage, welcher Mensch du sein willst. Das ist die Frage. Welcher Mensch will ich eigentlich sein? Was will ich meinen Kindern sagen, warum ich getan habe, was ich getan habe? Und die Anschlüsse, da kommen natürlich viele Anschlussfragen, ne? Wenn ich mir vorstelle, wer möchte ich gerne sein? Bin ich da, wo ich bin? Und wer nicht? Ja? Gibt so ein schönes, so eine Ablaufgrafik. Alles okay? Antwort ja. Weitermachen? Antwort nein. Change something. Alles okay? Antwort nein. Change something. Ja, also, ja, vielleicht ein bisschen sehr platt, aber das ist jetzt meine Antwort.
Jan, vielen Dank, dass du heute zu Gast gewesen bist und dein Wissen mit uns geteilt hast, Beispiele genannt hast und Mut gemacht hast, sich auf den Weg zu machen, wirklich etwas zu verändern oder sich Veränderungen auch anzuschließen, einen anderen Ort zum Arbeiten zu finden. Also vielen Dank und alles Gute für dich.
Vielen Dank, Jannike, dass ich hier sein durfte und danke für deine Arbeit und deinen wunderbaren Podcast.
Was für ein tolles Gespräch mit Jan Schmiermund. Ich hoffe, du konntest für dich mitnehmen, ja, Arbeit darf auch anders sein und sie kann es auch. Regenerative Wirtschaft ist mehr als ein Konzept. Es ist eine Einladung, neu zu denken, mutig zu handeln und sich mit anderen auf den Weg zu machen. Vielleicht hat dich ein Beispiel besonders inspiriert oder eine Frage gepackt. Dann bleib dran, vernetz dich, recherchiere, frag dich, welcher Mensch will ich eigentlich sein und wie will ich arbeiten? Alle Links zu Jans Buch, Methoden und Begriffen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie teilst mit Menschen, die genau diesen Funken gerade brauchen könnten. Und natürlich, wenn du den Podcast abonnierst oder eine Bewertung dalässt. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit. Bis zur nächsten Folge von Endlich erfüllt arbeiten. Schön, dass du heute wieder dabei warst.